Die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten oder mehr Idioten als Aktien. Ja, dieses zugegebenermaßen wenig schmeichelhafte Zitat wird der Börsenlegende André Costolani zugeschrieben. Er wollte damit das Prinzip von Angebot und Nachfrage sowie der Marktpsychologie greifbar machen. Während es Situationen in unserem Leben gibt, wo Emotionen und auch ein gesundes Bauchgefühl absolut Sinn machen, führen gefühlsgetriebene Entscheidungen an der Börse aber langfristig kaum zum Erfolg. Warum werden wir vor allem an der Börse von Angst und Gier getrieben? Wie kann man dem begegnen und welche Strategien sollte man verfolgen, um objektiv Entscheidungen treffen zu können? Das und mehr klären wir in diesem Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für mein heutiges Thema habe ich mir einen Referenten eingeladen, der sich mit dem Thema Börsenpsychologie und langfristige Geldanlage wirklich auskennt. Nicolas Kreuz, Geschäftsführer des Instituts für Vermögenssicherung und Asset Management, kurz Invios mit Sitz in Hamburg. Da sage ich, Nicolas, moin moin, oder?
Ja, moin moin, Falco.
Weil ich ja gehört habe, moin moin ist ein Schwätzer, also man soll nur moin sagen, oder?
Wir sind doch hier in Frankfurt, oder?
Da geht's, genau. Ihr hört es auch schon im Hintergrund, es ist etwas lauter. Wir sind nämlich live auf dem Frankfurter Börsentag und Nicolas, hast vorhin hier einen Vortrag gehalten, auch zum Thema Börsenpsychologie, und da habe ich doch gleich gesagt, komm, passt, dann nehmen wir hier gleich diesen Podcast, in Anführungsstrichen, live auf. Ja, Costolani soll auch mal gesagt haben, Börse ist zu 90% Psychologie, Emotionen spielen in unserem Unterbewusstsein eine echt große Rolle. Ja, jetzt die Frage an dich, wie genau beeinflussen eigentlich unbewusste psychologische Mechanismen unsere Entscheidung an den Finanzmärkten, insbesondere wenn es um dieses Thema Angst und Gier geht?
Ja, Falko, also absolut richtig. Wenn Costolani sagt, Börse ist zu 90% Psychologie, dann hat er intuitiv recht. Ja, nichts anderes. Heute können wir ja im Hirnscanner eigentlich schon gut erkennen, in Bezug auf MRT, wenn Kurse steigen, dass dann der Nucleus Accumbens feuert, und wenn die Kurse fallen, dann übernimmt die Amygdala und die inferiore Insula und führt durch einen Cortisolausstoß letzten Endes uns zu Panik. In beide Richtungen agiert das Gehirn und überlappt quasi den sogenannten Neokortex. Das ist so quasi der präfrontale Kortex, der für das rationale Handeln, das kognitiv verstandesmäßige Handeln zuständig ist, weil er einfach zu viel Energie verbraucht.
Wir hatten es über das Thema schon öfters unterhalten. Wir sind also noch relativ stark von einem, du hast mal böse gesagt, Reptiliengehirn eigentlich gesteuert und gar nicht eigentlich, obwohl wir uns ja als die Krone der Schöpfung sehen, gar nicht vor allem in Stresssituationen so überlegt, wie wir uns das gerne einreden, oder?
Ja, richtig. Es ist genau die Situation, wenn wir etwas unter Stress machen müssen, dann übernimmt quasi das limbische System, also nicht mehr das verstandesmäßige, sondern dann sind das einfach reine intuitive, impulsartige Handlungen, die durch das emotional getriggerte Gedächtnis oder das Gehirn letzten Endes vorgerufen wird. Und da können wir uns auch gar nicht frei von machen, weil wenn wir in der Herde stehen, das kennen wir ja selber, wir sehen immer nur den Rücken des Vordermannes oder den Allerwertesten und wir rennen dann alle über die Klippe. Aber wir fühlen uns wohl, ja. Wenn alle kaufen, dann denken wir, ja, müssen wir da auch mitkaufen. Suggeriert ein bisschen Sicherheit. Das ist das Herdenverhalten.
Viele Anleger kennen ja auch das Gefühl, in einem steigenden Markt, du hast schon gesagt, dabei sein zu müssen. Also FOMO, also Fear of Missing Out, wie es so schön heißt. Oder einem fallenden Markt muss ich alles verkaufen, weil ich muss raus, weil der Nebenmann, der verkauft ja auch. Also Panik, sonst bin ich der letzte Depp, der noch mit seinen Aktien da steht. Ja, du hast schon ein bisschen gesagt, aber diese Impulse, erklärst du aber trotzdem ein bisschen Herdentrieb. Wie kann man lernen, dem im Endeffekt zu widerstehen und eine andere unabhängige Perspektive zu bekommen?
Ja, das ist eine der zentralsten Fragen, die wir uns als Asset Manager immer tagtäglich stellen müssen. Wenn wir Mönche wären, dann wären wir wahrscheinlich die besten Portfolio-Manager auf diesem Planeten, sind wir aber nicht. Also dieser Herdentrieb, der führt halt zu Fehlern, ist aber auch letzten Endes eine reine Überlebensbiologie. Ja, wir haben nichts anderes, mit dem wir denken, und unser Gehirn macht das seit über 200.000 Jahren. Ja, das ist also etwas, was für uns völlig normal ist. Der Kapitalmarkt mit seinen paar hundert Jahren überfordert unser Gehirn, sodass wir dann alle kaufen, da fühlen wir uns dann auch sicher. Wenn alle verkaufen, fühlt es Verkaufen sich auch sicher. Und da ist der Punkt, den du auch anführst, in einer steigenden Situation, einer steigenden Marktsituation haben wir das sogenannte FOMO, also Fear of Missing Out, dieses Gefühl, nicht dabei zu sein. Eigentlich der Loser, der keiner sein will, am Seiten aus. Wir wollen mit der Herde, weil es uns Sicherheit suggeriert, wollen wir dabei sein. Da kommen also so ganz urtriebige Dinge zustande wie Gier, ja, wie Gier und Angst, eben halt nicht dabei zu sein. Das sind ganz, ganz große Trigger, und das führt auch sogar zu sozialen Schmerz. Ja, es werden Hirnareale aktiviert, die sogar noch physischen Schmerz verursachen. Rendite entsteht also selten im Komfort der Masse, um deine Frage zu beantworten, was macht man jetzt dagegen, sondern man bleibt da unabhängig, man muss sich da immer auch wieder Regeln setzen, klar Rebalancing betreiben. Wir hatten es ja jetzt auch gerade mit dieser Gold-Euphorie, dass man sagt, man schichtet etwas ab, man realisiert vielleicht auch Gewinne, zumindest macht man ein Rebalancing, damit man nicht durch besser performende Asset-Klassen letzten Endes dann auch in eine Fehlgewichtung gerät. Das ist also eine wichtige Regel, dass man eine Strategie entwickelt, weil Strategie schlägt immer Stimmen.
Und vor allem sich an die Strategie auch hält, ne? Das ist ja das Nächste, dass ich dann nicht wieder sage, ja, diesmal ist wieder alles anders, ne?
Ja, da sind dann die Medien ja auch wieder.
Medien ist ein guter Stichwort vielleicht für meine nächste Frage, weil der Markt ist ja ständig in Bewegung und täglich prasseln ja unfassbar viele Informationen auf uns ein und natürlich die Medien leben ja auch davon, uns täglich dann diese News zu präsentieren. Ich sag mal, eine Überschrift mit, ja, DAX lief heute ganz gut, ne? Interessiert keinen Menschen, also Blutbad an den Märkten, das wird geklickt, ob es nun Sinn macht oder nicht. Jetzt mal die Frage an dich als Profi, welche Rolle spielen denn so Nachrichten und die allgemeine Stimmung bei der Entstehung auch von Blasen und wie können Anleger lernen, diese wirklich relevanten von den, ich sag's da mal, populistischen Nachrichteninformationen zu trennen?
Also ich versuche es, indem ich mich von diesem Rauschen, von dem Grundrauschen loslöse. Ich flüchte sogar auf eine einsame Insel, um genau da einfach auch eine klare Outperformance zu erzielen. Das ist auch signifikant. Unsere Kapitalverwaltungsgesellschaft hat mich schon mehrfach darauf hingewiesen, dass in bestimmten saisonalen Phasen, wo ich dann anscheinend außerhalb dieser Marktklaköre und dieser Finanzpresse bin, dass dann signifikant bessere performante Ergebnisse erzielt werden. Also rundherum, Blasen erkennt man immer am Kurs nicht, sondern eben halt an der Lautstärke der Medien. Und je öfter man eben halt in Themen auch sieht, die dann in Talkshows aufgenommen werden oder die Bild-Zeitung als wunderbarer Kontraindikator, dass man da sagt, okay, die Party ist da am Ende. Wenn man das eben halt nicht sieht, dann unterliegt man halt diesem sogenannten Availability Bias. Wir hören das dann umso häufiger in Talkshows, in Printmedien und am Ende denken wir, das ist dann wahrscheinlicher und relevanter, ähnlich wie bei Silber. Ja, das stieg jetzt die letzten Monate, also muss es weiter steigen. Aber der Markt impliziert das nicht. Solche Dinge dann, wenn wir weiter extrapolieren, das ist der sogenannte Recency Bias, um dann eben halt jüngste Kursentwicklung einfach auch für die Zukunft vorzuschreiben. Das macht wenig Sinn. Man sieht es ja an Gold und Silber, dann ist da irgendwann mal eine Marktübertreibung und dann gibt es die klassische Mean Reversion. Alles kommt zu seinem inneren Wert zurück. Das heißt, alles findet sich irgendwo in einem Mittelwert wieder. Die Bäume wachsen halt nicht in den Himmel. Und dieser Schwäche muss man sich klar vor Augen führen, wenn man das weiß und entsprechend dann nicht auf diese Medien hört, sondern einfach mal Fundamentaldaten sprechen lässt, dann ist, glaube ich, unser Gehirn ganz gut gefeit vor dieser Marktschreierei.
Vor allem Börsenneulinge oder auch junge Anleger, die informieren sich natürlich nicht mehr klassisch im Handelsblatt, Wirtschaftswoche, ne, halten das Papier in der Hand, sondern gehen natürlich aufs Handy. Und dann ist natürlich der nächste Social-Media-Kanal von irgendeinem tollen Finfluencer, der ein dickes Auto fährt, ne, von einer tollen Yacht steht, Pool und so weiter, ist nicht weit. Und die erklären natürlich einem, willst du auch hier schnell reich werden, willst du cool dabei sein, ich zeig dir, wie das geht. Ja, ich habe auch wieder Kurs Lines zu zitieren, ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie schnell reich werden an der Börse, aber ich kann Ihnen sagen, wie schnell Sie arm werden, indem Sie versuchen, schnell reich zu werden. So, also, was ist das Problem, wenn ich eben diesem Drang nach schnellen Gewinnen losgebe, du als langjähriger Profi, was kann da passieren?
Castellani wirklich in allen Ehren. Dopamin ist, glaube ich, der gefährlichste Portfolio-Manager, den wir vermeintlich in unser Bett mit reinnehmen dürfen oder können. Denn Gewinne erzeugen immer halt ein neuronales Feuerwerk. Und wenn man jung ist, dann hat man halt noch nicht diese Erfahrung. Und dann ist der Nucleus accumbens, der gibt uns ein tolles Gefühl. Das Problem ist aber, dass das Gehirn dann diese Wiederholung haben will. Das heißt, man geht automatisch immer höher in dieser Risikodosis. Und das ist am Ende dann auch ein Punkt, wo man auf Overtrading, also Übertrading feststellt, dass man Konzentrationsgewichtung hat, also im Portfolio einfach zu starken Tech-Gewicht hat. Die Dinge, die dann irgendwo auch durch Medien laufen, das ist schlecht. Deshalb gerade bei dieser Hyperaktivität des Trains, das sieht man ganz häufig bei jungen Leuten. Das klingt immer harmlos, kostet aber etwa 3,5% Rendite pro Jahr für alle Privatinvestoren. Wenn man mal überlegt, 3,5% Rendite plus den 2%, die eine Bank eventuell auch noch durch Strukturen wegnimmt, dann sind das genau die 5,5%, die man am Markt in der Regel als breit internationaler Investor pro Jahr an Nettorendite erwarten darf. Das heißt, man geht mit plus minus null raus, obwohl man Kapital im Produktivkapital investiert.
Altersvorsorge ist ja auch immer ein wichtiges Thema und merken es ja auch, die Diskussion kommt zum Glück jetzt auch bei der Bundesregierung endlich mal an, dass Tages- und Festgeld langfristig für die Altersvorsorge, für die Rentenbeisteuerung nicht mehr ausreicht. Das haben auch junge Anleger erkannt, auch wieder positiv, konservativ, langfristig anlegen in ETFs und so weiter. Jetzt haben wir aber gleichzeitig immer wieder das Thema, wir werden getriggert und befeuert von diesen kurzfristigen Impulsen. TikTok wird ja gerade deswegen wahrscheinlich in Anführungsstrichen verklagt, weil die ja einen Algorithmus haben, der dich dazu animiert, immer wieder neue 5-Sekunden-Videos da anzuschauen.
Ja.
Wie schaffe ich es denn jetzt, auf der einen Seite langfristige Anlagestrategie beizuhalten, auf der anderen Seite, wenn die Märkte mir ständig turbulent irgendwas vorgeben und sagen, nee, du musst jetzt aber hier arbeiten oder du musst agieren, also wenn die Emotionen potenziell mit mir durchgehen könnten.
Ja, also Falko, du stellst immer die richtigen Fragen. Ich find's toll und ich hoffe auch, dass dieser Podcast so weit gehört wird, dass Finanzbildung letzten Endes genau vor diesen Fehlern schützt beziehungsweise Fehler vermeiden. Ich glaube, dass das langfristige Investieren kein Intelligenztest ist an sich. Es ist ein Charaktertest. Das heißt, unser Gehirn bevorzugt eben mal diese Belohnung, den Zinseszinseffekt. Das belohnt dann Geduld und dann widerspricht das aber unserer Biologie. Wir brauchen klare Strukturen, das heißt klare strategische Asset Allocation, Rebalancing-Regeln, davon hatten wir gerade schon den Punkt. Das einzige Free Lunch ist die Diversifikation, also breit, tief in den Markt investieren, über alle Assetklassen hinweg zu investieren. Und dann vor allen Dingen mit dem Gluteus Maximus, also sprich mit Sitzfleisch kann man einiges aussitzen. Dieses viele Hin und Her, das macht einfach die Taschen leer.
Jetzt gab es ja erst jüngst ein mustergültiges Beispiel, du hast vorhin schon gesagt, Thema Gier, und zwar im Edelmetallbereich. Gold und Silber, vor allem Silber, ist ja wahnsinnig gestiegen. Ich war in der Zeit im Urlaub, eigentlich hätte ich ja das Handy dann beiseite legen müssen und guckte rein, jeden Tag plus 8%. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und wir hatten uns vorhin unterhalten, ich hatte so einen ETF auf Silber, der lag jahrelang im Depot und spielte den toten Fisch und plötzlich kommt das. Also man weiß nie, wo die nächste Rakete droht, in Anführungsstrichen.
Ja.
Genau, also ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, also von Dezember 2025 bis Ende Januar 2026 hat sich der Kurs nahezu verdoppelt und an einem einzigen Freitag Ende Januar um historische 40% einzubrechen. Und zum Schluss sollen wohl nur noch Privatanleger, vor allem mit Optionen, diesen Kurs nach oben gepusht haben. Die Profis waren da schon lange draußen. Jetzt mal die Frage, ab wann hätte man an dieser Stelle denn aber die Blase erkennen können? Weil ich meine, ein bisschen dabei sein will ich ja trotzdem, aber wann ist der Punkt, an dem vielleicht du auch gesagt hast, jetzt ist aber echt Feierabend, ich muss raus oder?
Ja. Also vor diesem Drawdown haben wir 2 Wochen vor glücklicherweise einfach mal Kasse gemacht. Wir haben die Hälfte vom Tisch genommen, gerade in Silber. Das waren enorme Renditen, die wir drauf hatten, fast dreistellig. Da muss man einfach demütig sagen, das nimmt man. Das war aber mehr Zufall und vielleicht hilft das auch den jeweiligen Zuhörern und Zuhörerinnen. Es ist nahezu unmöglich, den Tiefpunkt zu erwischen. Bei der Investition und zum Höchstkurs verkauft man nicht. Das ist mit den 41 Jahren, die ich am Kapitalmarkt jetzt sein darf, meine Erfahrung mit als 13-Jähriger schon gestartet habe, ist nahezu unmöglich. Und jetzt nochmal kurz zu deiner Frage. Was ist das mit dieser Blasenbildung, mit der Dramaturgie, gerade im Silber? Also Phase 1 ist eigentlich immer die fundamentale Story. Das, was bei dir im Depot dann lange schlummerte, irgendwann mal kommt die Story. Silber war immer dann Fiat. Es war der kleine Bruder vom Gold. Gold als Safe Haven, als die Verschuldungsthematik in den USA begann. Hedge zum US-Dollar. Das sind also alles diese fundamentalen Stories. Die expansive Geldpolitik, die letzten Endes dann auch zu einer Entwertung führt, beziehungsweise fallenden Zinsen, sodass dann das weiterging in eine Phase des Momentums, also etwas bekommt Momentum, dann werden die Privatanleger aufmerksam, einige zumindest, die großen Institutionellen oder die das fundamental schon antizyklisch ins Depot gekauft haben, die sind dann eigentlich schon mit zweistelligen Renditen dann versehen. Und dann gibt es eben halt diese Narrativ, diese Euphorie. Und am Ende gehen die Privatanleger rein noch mit Hebel und dann sackt das alles wie ein Kartenhaus zusammen. Aber, und auch da nochmal, jetzt aktuell zu Silber. Wir sehen ja, dass es sich auch vom Tief auch schon wieder fast 20% erholt hat. Mal gucken, wo der Ende der Fahnenstange ist, weil wir ja immer noch exogene Schocks haben wie Donald Trump, die Geopolitik. Das sind alles so Faktoren, wo ich sage, vielleicht haben wir nur einen Verschnaufer gesehen, aber es ist keine Anlageempfehlung. Ich weiß es nicht. Keiner hat die Glaskugel. Deshalb breit diversifizieren und da in einem solchen Portfolio gehören Bunt und vor allen Dingen Edelmetalle, also Gold, Silber, Palladium bzw. Platin.
Also man kann sagen, wenn der Bauch kein guter Anlageberater ist, es gibt sicherlich Situationen, da ist der Bauch ein guter Berater, sollte man auch mal auf sein Bauchgefühl hören, wenn es vielleicht im privaten Bereich ist. Aber an der Börse hat er nichts verloren. Also innere Stimmen versuchen auszuschalten und du sagst hauptsächlich mit klaren Regeln und daran halten, das wäre eine gute Strategie. Sparpläne haben wir ja auch mal gesagt, ne?
Ja.
Ist ja so ein einfaches Thema.
Und dann zum 15. aber. Macht 1% mehr aus im Jahr.
Genau, das nochmal ganz kurz, weil am 1. wollen alle anlegen, richtig?
Richtig, und du kaufst zum 1. eines Monats immer infinitesimal teurer ein als am 15. Da kaufen weniger ein. Das heißt also, die Börse, wo du dann investiert bist, ist infinitesimal günstiger. Und zwar über die 12 Monate macht das in der Addition 1% aus. 1% auf 72 Jahre, bedeutende Verdopplung des eingesetzten Kapitals.
Das klingt doch gut. Kommen auch schon zu unserer Abschlussfrage. Wir haben also festgestellt, Emotionen wie Angst und Gier sind keine gute Grundlage für Anlageentscheidungen. Jetzt aber mal angenommen, Gier und Angst würden plötzlich gar nicht mehr existieren. Also morgen, da gab es da mal einen Film, ich weiß gar nicht, wie der hieß, mit Christian Bale oder so. Eine Emotionen wurden völlig ausgeblendet. Alle liefen nur noch wie Roboter durch die Straßen. Und alle würden ihre Investitionsentscheidungen nur noch rein rational treffen. Mhm. Können Märkte unter dieser Theorie eigentlich überhaupt existieren? Braucht es nicht trotzdem einen gewissen Grad Emotionen, um am Kapitalmarkt Angebot und Nachfrage generieren zu können?
Richtig. Ja, bringst es auch jetzt final wieder exakt auf den Punkt. Ohne Gier keine Blasen, ohne Angst keine Crashes, ohne Emotionen kein Handel. Also wenn alle rational wären, dann hätten wir eine Lineare, die von links unten nach rechts oben läuft. Alles ist sofort eskomptiert. Wir haben vollständig transparent Markt, vollständige Informationen, also keine Informationsasymmetrie, keine Fehlerbewertung, keine Renditechancen. Aber der Markt lebt halt von dieser Irrationalität. Und disziplinierte Anleger nutzen genau das. Also wenn Emotionen diese Volatilitäten erzeugen, dann muss man eben halt diszipliniert Vermögen erzeugen. So bin ich der festen Überzeugung. Wer beides halt versteht in der Psychologie, in der Strategie, der hat strukturelle Vorteile. Also da wirklich auch darauf achten, dass man die lieben Todsünden und letzten Endes auch Strategien entwickelt, um sein Depot zu unemotionalisieren, um es etwas rationaler anzugehen und eben halt nicht, wenn alle auf dem Verkaufsbutton drücken, dass man dann da auch noch verzweifelt auch noch drauf drückt.
Okay, dann lass mich unsere heutigen Erkenntnisse nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben festgestellt, Angst und Gier gibt es an der Börse. Da kann ich mich auch nicht komplett von frei machen. Ich sollte aber auf jeden Fall versuchen, nicht immer alles mitzumachen. Das heißt, wenn der Nachbar sagt, da musst du jetzt rein, unbedingt sagen, warum? Wenn es jemand Unbekanntes ist, also irgendein Influencer, vielleicht sogar fragen, was hat der denn davon? Ist das wirklich neutral oder ist das nicht auch interessensgetrieben?
Ja.
Und ansonsten klare Regeln setzen, vielleicht auch versuchen, einen Schritt zurückzutreten, eine Nacht drüber schlafen. Dann gibt es natürlich auch klassische, ich sag mal, Instrumente wie Sparpläne und vor allem breit diversifizieren. Man weiß nie, wo, ich sag mal, der nächste Chance oder Risiko entsteht. Und ansonsten auch versuchen eben zu sagen, ich bin nicht Gott, ich krieg das nicht hin. Auch ein Profi wird nie oben verkaufen, unten billig einkaufen, sondern immer versuchen, ich sag mal, ja, auch wenn es schwer ist, die Emotionen einfach rauszulegen. Das kann entsprechend ja mit Stop-Loss-Kursen oder ETF-Sparplänen oder sonstigen gut funktionieren und ansonsten einfach auch mal versuchen, aber zu erkennen. Das hat mir entsprechend früher auch immer geholfen. Ja, ist immer schon, wenn man einen Vortrag hält, dann kriegt man spitzige Hände. Aber nicht, weil dich jemand umbringen will im Publikum, hoffe ich zumindest, sondern im Endeffekt, weil du einen Fluchtinstinkt hast. Und deswegen muss man wissen, man ist ja doch vom Reptiliengehirn gesteuert. Ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat, kann man schon mal die ein oder andere Fehler vermeiden. Und dann sage ich vielen Dank, vielen Hintergrundinfos und Tipps rund um das Thema Börse und Emotionen.
Ich habe zu danken.
Ich habe auch gehört, du bist auf den Geschmack gekommen und hast jetzt mittlerweile einen eigenen Podcast gemacht zum Thema Börsenpsychologie. Wie heißt der und wo finde ich den?
Spoiler-Alarm.
Gerne.
Also, das ist das Börsenbrain. Wir haben seit rund 3-4 Monaten, waren wir sehr, sehr fleißig, haben diverse Episoden gedreht und haben da auch Klicks. Das überrascht mich selber. Ich freue mich natürlich für jeden, der da ein bisschen auch versierter wird am Kapitalmarkt und sich eben halt dann auch nicht zu sehr ins Boxhorn jagen lässt. Was berichten wir? Wir berichten im Grundsatz einfach über die normalen Regeln, die die Institutionellen halt beherzigen, wo die privaten Investoren leider immer wieder das Nachsehen haben. Also Anlegen mit Verstand heißt es, Kapitalmarkt über Neurobiologie und Praxis. Und wir sprechen über Anlagefehler, Marktzykliken, die Behavior Finance, die ja die Grundlage für die Neurofinance ist. Und warum der größte Feind des Anlegers halt jeden Morgen dich im Spiegel anschaut.
Sehr schön. Dann verlinke ich das auch gerne auch in den Shownotes. Ansonsten war es das schon wieder unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet verstehen, wie Emotionen, insbesondere Gier und Angst, unsere Anlageentscheidung beeinflussen und wie wir uns am Kapitalmarkt von diesen doch lösen können. Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert gleich gerne auch unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung. Auch für zukünftige Themen schreibt uns dazu einfach wieder an wertpapiere@dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch ebenfalls in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten. Freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.